Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Ich bin Andy.
Ich bin Grabowski.
Ich bin Santa.
Und willkommen bei Beim Imperator nichts Neues, eurem Warhammer 40.000 Sauf und Lore Podcast.
Das meinst also wohl den Saufcast?
Den Saufcast.
Wir tun jetzt nicht mehr so, als würden wir dabei nichts trinken.
Nee, okay, das war ja auch letztes Mal schon mit den knallenden Bierdosen sehr offensichtlich. Ich meine, ja, wir sind endlich zurück. Haben uns lange nicht sehen lassen, also uns gefühlt, weil wir ziemlich viel voraufgezeichnet haben. Ja, wie wollen wir eigentlich starten? Was haben wir eigentlich die letzten zwei Wochen so hobbymäßig gemacht? Grabowski.
Grabowski hat ganz, ganz viel Geländemist wieder verzapft. Und ich habe mir so ein bisschen was drucken lassen von Tabletop Forge. Ein ganz, ganz toller Laden, die mir unser Podcast-Logo als Werbetafel gedruckt haben für ein Gebäude, was ich noch bauen werde. Ziemlich geil. Das war so das Hauptding.
Ja, nice.
Naja.
Santa.
Ich habe immer noch Mass Effect. Also ich bin, nicht wirklich. Also ich habe viel mich mit Musik auseinandergesetzt. Konsumierend wie auch produzierend. Und viel gezockt, aber ich habe nicht wirklich irgendwas Hobby-bezogenes gerissen gekriegt.
Ja, ich für meinen Teil, ich habe ganz schön viel gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe aber schon ein bisschen was in den letzten Folgen in unserer Slideshow gepostet, weil wir nicht wirklich Material hatten. Ehrlicherweise gebe ich das natürlich zu. Ich habe mit der Black Legion angefangen und habe einfach mal so meinen Fundus mir vorgenommen. Ich kaufe nicht wirklich was dafür, außer vielleicht ein Charaktermodell oder so. Und habe einfach aus meinem Miniaturenfundus angefangen, mir eine Black Legion Armee aufzubauen und die ziemlich schnell und dirty zu bemalen. Das hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Jetzt so die ersten Tester viel mit Enamelfarben arbeiten und so. Sieht schon ziemlich dirty aus und das gefällt mir, weil du einfach schnell Resultate hast und das eine ziemlich einfache Art und Weise ist, irgendwie Miniaturen aus dem Boden zu stampfen. Und ansonsten habe ich meine Havocs weitergemacht. Wer mein Gastbeitrag im Magabotato Mai-Stammtisch gehört hat, weiß, dass ich bei ATLW relativ viel bestellt habe und ja, die Miniaturen sind auch angekommen und ich habe die auch alle schon zusammengebaut und gebased und bin jetzt gerade dabei, den Talos, also den Lord of the Dread Squad, glaube ich, laut ATLW, fertig zu bauen und bin gerade dabei, den anzumalen und bin da auch ziemlich weit, also zur Ausstrahlung dieser Sendung wird der wahrscheinlich fertig sein. Ja, und ansonsten arbeite ich gerade an einer Warhammer 40k-Kampagne, die ich mit einem lieben Dude, liebe Grüße gehen raus an Balin, der ist so, was das Spieltechnische in der aktuellen Edition angeht, noch so gar nicht drin in Warhammer 40.000. Und dann habe ich gesagt, alles klar, damit du ein bisschen reinkommst, machen wir einfach eine narrative, coole Kampagne, also kein Crusade, also eine coole Kampagne. ohne dass irgendwer sich total absetzt und das Imbar wird, sondern einfach eine schöne erzählerische Kampagne und jedes Spiel, da steigert sich der Punktewert und legen das so auf 3 Spiele an und da bin ich gerade dabei, nebenbei mich in die Kunst des Animationsprogrammierens, nennt man das so, hineinzufuchsen und dementsprechend bastel ich da gerade so ein bisschen, dass so ein Video geführte Kampagne sozusagen ist, dass nach jedem Szenario ein neues Video rauskommt. Das habe ich schon mal in unserer Frostgrave-Kampagne gemacht.
Das war nice.
Das eher sehr laienhaft. Inzwischen animiere ich irgendwelche Intro-Sequenzen und sowas. Also das ist sehr aufwendig. Ich habe für 9 Sekunden Intro habe ich irgendwie 4 Stunden gebraucht. Und das wird höchstwahrscheinlich nächsten Donnerstag oder Freitag haue ich das auch auf unserem Instagram- und Facebook-Kanal raus.
Also ich fasse mal zusammen, wir haben in den letzten Wochen bei alle nicht viel gemacht.
Genau.
Kommt drauf an, ne? Wo du es gerade mit der Kampagne erwähnt hast, vielleicht sollten wir mal unsere irgendwann weiterspielen. Weil ich kann mich daran erinnern, ich habe noch so eine kleine Rechnung offen, dass meine 1000 Suns irgendwie diesen Psioniker Sven oder wie der hieß, befreien müssen oder irgend so einen Scheiß. Du hast ja immer irgendwas Lustiges zusammengeschrieben auf jeden Fall.
Das war ganz witzig. Ja, das ist wirklich. Das war das mit den Mitternachtsfolianten. Vielleicht verknüpfen wir das alles einfach einmal. Why not? Ist freies Spiel. freies Land. Also
freies Spiel, freies
Land. Ich sollte mal ganz dringend an meinen Wordbearers weitermachen.
Das
wäre echt mal Zeit, ey.
Musst du. Ich glaube, du solltest auch generell ein PlayStation und genauso wie Musikhörverbote irgendwie ausgesprochen
bekommen. Das ist das Einzige, was mich noch aufrechterhält. Das und Kaffee.
Mach mal was fürs Hobby, Alter.
Ich bin im Hobby, Alter.
Wie viele Armeen hast du?
Das ist eine gefährliche Frage, wenn man schon so lange
Hobby
ist. Nur 40, ey. Drei.
Siehst du?
Ich liebe euch mit der vierten.
Siehst du? Es wird nicht besser. Ich hasse mich schon selber, weil ich nur noch Häuser und irgendwelche rostigen Fässer anmale. Ja, und wo du gerade meintest, du liebäugelst mit der vierten.
Ja.
Ich kaufe mir ja einiges zusammen seit Wochen oder Monaten. Immer wenn man mal was so auf eBay schießen kann, Richtung World Eaters geht, also Forge World, World Eaters, Upgrade Gedöns und sowas halt alles. Ich bin das gestern mal tatsächlich durchgegangen in der ruhigen Minute. Ich könnte mir, keine Ahnung, 40 Chaos Space Marines komplett, also
ja,
World Eaters Style umbauen, sofort. Ich brauche nur Beine im Endeffekt. Also, und selbst da, ich horte die Scheiße, weil ich mir denke, ja, irgendwann fange ich damit an. Ich habe sogar schon zwei Charaktere gebastelt. Andy hat die ja schon gesehen. Richtig gut. Das hat mega Spaß gemacht und den einen muss ich echt, glaube ich, jetzt mal zeitnah anmalen, den du mir mal überlassen hast, diesen uralten Gedönser und sowas. Aber
ja,
ich komme auch nicht in die Pötte.
Ich habe auch immer noch, ich restauriere gefühlt seit 3 Jahren jetzt meine Geißel. Ich habe immer noch 2 Standardtrupps vor mir, aber das ist der Zusammenbau da halt so nervig, weil die neuen Chaos Space, die passen ja immer nur so wirklich 2 Hälften zusammen. Und die dann irgendwie auseinanderzufrieren aus dieser großen Battalion-Box, welche da wohin gehört, das ist Arbeit. Aber ich hätte auch irgendwie Bock auf Astra Militarum, aber es artet nur aus und es wird teuer und ich habe so viele Sachen auf dem Zettel, die ich haben will, die mich noch richtig Geld kosten. Das ist einfach nur Spinnerei.
Mach deine Wordbearers fertig.
Ja, schon, ja, ja.
So.
Ja, dann haben wir, glaube ich, unseren Hobby-Progress abgeschlossen, oder?
Ja, nicht vorhanden, ja.
Ja, Nils, wäre ja cool, wenn du mal so ein paar Worldies raushaust.
Ja, ich, weißt du was, pass auf, ich habe das ja mit meinem verkackten...
Jetzt hat er gemerkt, dass er abliefern muss.
Das finde ich richtig gut, nee, das brauche ich aber auch sowas. Ich mache diesen, ich habe das ja mit dem Ultramarine, habe ich das ja auch gemacht, einfach mal so aus der Reihe raus, wobei ich mit dem auch null zufrieden bin, aber, oh, übrigens neue Armee, irgendwann wird auch eine Ultramarine-Armee bei mir wahrscheinlich auf der Matte stehen, einfach nur, weil ich es geil finde, weil so viele Leute die abhängen. Aber ich glaube, ich werde innerhalb der nächsten 2 Wochen einfach mal diesen Chaos-General baldigen oder zukünftigen Chaos-General, den ich mir da gekitbasht habe, werde ich mal komplett fertig machen.
Den in der Terminator-Rüstung aus der Box, die wir zusammengeholt haben, oder welchen?
Nein. Ich habe André hat mir so einen kleinen Zinn-Kameraden geschenkt. Also so den Torso mit den Armen und den Beinen dran. Ich weiß nicht, war das ein aufstrebender Champion aus welcher Edition? Ganz, ganz
alt. Vierte oder so.
Vierte, ja, ja. Und den habe ich, da habe ich einiges weggeflext und alles Mögliche rangeschraubt und
okay.
Ich schicke dir später mal ein Foto. Aber ich glaube, den mache ich innerhalb der nächsten 2 Wochen oder 1-2 Wochen mache ich den einfach mal fertig. Einfach nur, weil ich Bock habe, endlich mal so einen World Eater anzumalen. Und natürlich nicht langweilig rot, sondern weiß, blau, gold.
Ja, schon. Ja.
Scheiße, ist
das. Also dann wird das aber so ein Pre-Heresy-Ding. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
Es sieht auch viel geiler aus.
Ja, und es haben sich ein paar Leute bei uns gemeldet, weil wir aufgerufen haben, sie sollen sich bitte Hilfe suchen, die bei unserer Playlist folgen. Und es haben sich tatsächlich ein paar gemeldet und im Großen und Ganzen sieht das noch ganz gut aus. Der eine sagte sogar, er folgt uns nur, hat aber noch nicht gehört. Das finde ich sehr löblich. Also in Folge bitte dieser Playlist ganz, ganz schnell. Ja, und Sebastian schreibt, dass er wohl ganz gut klarkommt, aber seine Kollegen haben oft Probleme mit seiner Musikwahl. Er glaubt, die brauchen Hilfe.
ja. Sowas kennen wir alle, glaube ich. Ich glaube, sowas kennen wir alle.
Vor allen Dingen, wenn man unsere Playlist anmacht.
Ja.
Ja, und dann haben wir noch Alexis, der schreibt mir ziemlich viel. Und ich habe ihm auch gesagt, wir beantworten Fragen normalerweise on-air so, aber dadurch, dass wir jetzt so viel voraufgenommen haben...
Ich glaube, dass das alles übereinander bleibt.
Habe ich ihm immer die ersten Fragen so beantwortet und jetzt hat er ja gefragt, ob wir 40k Filmtipps für ihn haben.
Boah.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er den Ultramarines-Film kennt.
Den nicht.
Das ist auf jeden Fall keine Empfehlung. Ansonsten Event Horizon haben wir schon mal gesagt.
Und Starship, richtig geil.
Starship Troopers.
Starship Troopers auch super, um so ein bisschen in Stimmung zu kommen, genau.
Oder Pierce, ich liebe dich, richtig gut.
Ja.
Fuck.
Solche Sachen. Ja, wie gesagt, Event Horizon ist immer so mein Tipp.
Ja.
Santa sagt Starship Troopers.
Both.
Also ich sag Event
Horizon. Beide hintereinander weg.
Einer der besten Filme überhaupt.
Ja, definitiv. Oder die Alien-Reihe kann man sich auch mal wieder gut geben. Einfach dunkler Sci-Fi, Blade Runner, super. Ne, wenn man so an Necromunda denkt, ja, oder so. Ja, einfach mal so einen schönen Filmabend. Blade Runner Double Feature, sehr, sehr schön. Und falls man mal so einen Einblick in den Wesenszug der Nightlords haben möchte, The House That Jack Builds, auch wahnsinnig guter Film.
Oder hat er einfach die Tim Burton Batman-Filme?
Ja.
Nein. Batman, das ist ja
Amateur. Conrad Kurst ist der 40k-Batman, das passt schon.
Ja, aber Batman ist ja wohl mega amateurmäßig im Gegensatz zu diesem wunderbaren Lars von Trier.
Ja.
Der
Meisterwerk, hat.
Wo man sich wirklich denkt, was zum verdammten Henker, Alter.
Ja, ja, Alexis, wir wissen alle nicht, wie alt du bist, aber ich halte sowieso nicht so viel von der
FSK.
Von der FSK so, also guck sie einfach an, wirst nichts falsch machen. So, und wollen wir dann schon uns einölen und direkt in die Folge reinglitschen?
Ich bin schon dabei.
Wir sind nämlich bei Episode 9 und starten jetzt endlich mit dem großen Bruderkrieg oder der Horus Heresy.
Da gibt es auch so eine kleine Buchreihe zu, habe ich gehört.
Ja, eine klitzekleine Buchreihe.
Ja, eine ganz kleine. Ich glaube, das sind so Groschenromane, irgendwie so ja, drei Hefte oder so.
Mit Höhen und Tiefen auf jeden Fall.
Ja, aber jetzt geht's.
Und Rüschenhemden.
Jetzt geht's inhaltlich wirklich mal um den Aal. Also jetzt wird's interessant für
Setting.
Ja.
Ja.
Ja, und schon mal eine fette Spoilerwarnung. Also weiß man ja, was passiert, aber wer damit so ein Mega-Problem hat, so what, schalt einfach ab.
Lies die Bücher, hör nicht den Podcast.
Ich meine, das Ding heißt Horus Heresy. Man sollte nicht überrascht sein, wer der Böse wird. Also
ja, aber klar, aber so ein paar Einzelheiten. Aber es lohnt sich trotzdem immer wieder, die Romane zu lesen. Da werde ich später auch nochmal was zu sagen. Und laut Skript startet, glaube ich, Santa, oder?
Sie.
Genau, und zwar die Horus Heresy oder in früheren Editionen auch The First Legionary War oder The First Interneclary War, fuck!
So, ich gritsch da mal rein. First
Interneclary War. Deswegen haben sie es auch rausgenommen.
Der erste innerlegionäre Konflikt.
Interlegionär, das ist so der Kamerad in mir, oder in dem Moment.
Ja, genau, sowas.
Das wurde irgendwann aus Gründen rausgenommen, weil es keine Sau aussprechen kann. Also die Horus Heresy, beziehungsweise im Deutschen auch der große Bruderkrieg beschreibt, hätte dem Punkt, wo der große Kreuzzug endet, abrupt und hat in diesem Bürgerkrieg und in dem Fall Horus und der Hälfte der Primarchen in der zugehörigen Legion übergeht. Und es gipfelt dann halt alles auf den Kampf um Terra oder auf der Belagerung, es gipfelt in der Belagerung um Terra und auf den Kampf auf der Vengeful Spirit zwischen Horus und Vengeful.
Vengeful Spirit?
Geist der Rachsucht? Also es gipfelt auf dem
Geist der Rachsucht.
Bolzgewehr. So.
Geist der Rachsucht zwischen dem Imperator und Horus, wo halt Horus am Ende fällt, aber der Imperator halt auch lethal verwundet wird und in den goldenen Thron eingespeist wird und damit halt eigentlich mehr oder weniger so sein Lebensziel oder sein Vermächtnis an den Menschen halt mehr oder weniger.
Ich würde sagen, er wird draufgesetzt oder eingesetzt, aber eingespeist klingt wie so eine Floppy.
Ich glaube, alles wird mit ihm gemacht.
Ich glaube, eingespeist passt so ganz gut, weil wenn du ihn rausnimmst, ist er kaputt und wenn du ihn nicht rausnimmst, ist er irgendwann auch kaputt. Also
ja, und ich glaube, damit hat Sandra das alles ganz gut zusammengefasst. Dann kommen wir jetzt zur Playlist und das war eine kurze Folge, ey. Wir wünschen euch einen wunderschönen guten
Abend. Das war richtig gut. Abonniert uns überall, wo wir uns abonnieren können. Genau. Und genießt die nächste Teewurststulle.
Oh yeah.
Alle.
Ja, also, dann starten wir jetzt mal richtig. Wir dröseln das jetzt alles ein bisschen auf, gehen nicht zu sehr ins Detail, aber schon ein bisschen. Also, die Horus Heresy beginnt circa M31, also so ziemlich im Jahre 0 M31. Da fällt Horus auf Darwin vom Imperator ab. So, das hatten wir vorher schon besprochen. Er wird von dieser von Erebus geklauten Dämonenklinge verwundet und dann durch diesen Schlangenkult durch so ein Potpourri von Visionen gescheucht und am Ende entscheidet er sich für die Chaosgötter und wird dadurch wieder zum Leben erweckt quasi. So, da fällt Horus auf Darwin vom Imperator ab, so kopfmäßig. Aber der große Verrat auf Istvan 5 findet erst im Jahre 7 M31 statt und läutet den großen Bruderkrieg ein, welcher 7 Jahre später auf Terra in 014 M31 endet. Dazu sollte man einfach mal sagen, dass aber ein Jahr zum Beispiel bei Warhammer 40k nicht 365 Tage geht, sondern 1000 Segmente. Also ich nehme es so als 1000 Tage.
Ja, das heißt schwierig zu fassen, weil Zeit halt auch was sehr Relatives ist. Also
ja, total. Aber damit hat das Imperium halt gesagt, okay, so egal wie deine Welt sich dreht, egal wie schnell, egal mit welcher Rotation, was weiß ich, haben wir im ganzen Imperium einheitlich eine Zeitrechnung. Aber das funktioniert, wie Santa schon sagte, ja auch eher minder gut. Auf jeden Fall.
Ich glaube auch Jetlag ist ein richtiges Problem, wenn du durchs Imperium reist.
Ging die Horus Heresy gar nicht mal so lange. Also der große Kreuzzug ging ja knapp über 200 Jahre und die Horus Heresy 7 Jahre. Und da ist ganz schön viel passiert.
Ja, das sind ja sehr viele Testosteronbolzen, die also, dass sie nur 7 Jahre brauchen untereinander bei diesem, also.
Da hat sich sehr viel Frust aufgestaut.
Naja, also ne, der große Bruderkrieg war ja auch schon lange vor der Vereinigung Terras durch die Chaosgötter geplant. Das stand ja schon so lang, ganz, ganz lange in deren Drehbuch. So wie. Genau. So wie wir schon in der Imperator-Folge kurz mal angeschnitten haben, was der alles schon in weiser Voraussicht natürlich gemacht hat. Ja, bei den Chaosgöttern ist es halt. Genauso. Ne? Die Entführung der Primarchen und das alles, es war alles, oder die Verschleppung der Primarchen, wie auch immer, das Verstreuen der Primarchen, keine Ahnung.
Ja, wo. Verschleppung ging so nach Krankheit mit.
Bisschen, oder? Tragen, ja. Nee, aber das war schon alles lange geplant und ja, und vor dem großen Weltenbrand wurden ja auch schon Chaoskulte in der ganzen Galaxis gesät. Also so der Funke des Chaos, würde ich mal sagen. So zum Beispiel auf Cardia und auf Keuchis. Das war ja schon überall.
Die haben da auch die gleiche Mundart.
Die gleiche Mundart. Leck und die Tisch. Schön. Haben sich gedacht.
Oh Gott, die Sprache des Chaos.
Leck mich nicht am Zuckerli. Oh. So ungefähr klingt das nämlich. Ne? Also ich glaube auch immer noch Keuchis und Cardia, das ist so das Rheinland des Universums.
Was? Imperiale Wahrheit, was soll das Rest? Das braucht man nicht.
Und dann kommt irgendwie so, keine Ahnung, weiß ich nicht, Ultra, nee, Terra oder so, das ist dann irgendwie so der Ruhrpott. Das alles zusammen. Wenn man juckt die Fresse oder was?
Essen.
Ja, ich glaube, das ist, das kann man so ganz gut sagen. Ne?
Das stimmt. Und so haben. So konnten sie halt über die Äonen beobachten, wie der Keim des Chaos langsam Früchte trug. Und ja, genau das passierte sehr, sehr rasant, nachdem Horus zum Kriegsherrn ernannt wurde und ziemlich, zum Teil, natürlich ließ er das nach außen nicht so rausstrahlen, aber wohl recht hilflos dastand auch und eigentlich dachte, okay, ich bin Krieger und kein Kriegsherr so. Wie gesagt, na, das haben wir letztes Mal schon besprochen, nach Ulanor hat der Imperator den großen Kreuzzug verlassen und stellvertretend Horus eingesetzt, was von seinen Brüdern gemischt aufgenommen wurden. Viele haben auch gesagt, ja, Horus, guter Typ, der macht das schon. Andere haben gedacht, Mensch, Ferus Manus hätte das vielleicht viel besser gemacht. Horus hat als stellvertretend den Kreuzzug angeführt, aber gleichzeitig haben der Hohe Rat von Terra wurde gegründet und die hatten auch viel ihre Finger mit im Spiel, was so Verteilung der Güter angeht und wo zum Teil Kreuzzüge und Einsätze der Astartes-Legion und der Imperiale Garde-Regimenter stattfinden. Mhm. Das wurde halt auch viel von Terra gesteuert und das ist besonders bei den Astartes-Legionen oft auf Unmut getroffen, weil die halt gesagt haben, da sind irgendwelche Zivilisten, die hier entscheiden, wo wir kämpfen und wie viele Waffen wir da kriegen und wie viele Rüstungen uns zustehen aus den neuen Maßproduktionen. Gefiel da vielen auch nicht so wirklich. So. Jetzt habe ich auf meinem Skript stehen, dass ich erklären soll, was die verschiedenen Kriegerlogen sozusagen sind in den Legionen. Würde aber eigentlich zu Santa viel besser passen.
Weil ich da ein bisschen mehr drin bin.
Ja, total. Also ich kann das auch erklären, aber willst du?
Ja, kann ich gerne machen. Die Kriegerlosen, die wurden von einem Genie erdacht namens Erebus, zu dem kommen wir noch.
Ein Genius.
Everybody's Darling Erebus. Und zwar war das mehr oder weniger, also warum er das gemacht hat, dazu komme ich heute noch, aber das kann man sich so vorstellen, dass so halt in diesen sehr hierarchischen Legionen haben sie sich dann halt so diese Losen reingesetzt, damit sie halt so frei von Rängen miteinander agieren können und so ein bisschen wie bei den Freimaurern kann man sich das vorstellen, wer sich damit so ein bisschen auseinandergesetzt hat.
Sagst du als also Großmeister so, einer Loge?
Ja, du und deine Loge ist Mundwerk. Und also du hattest halt in allen Legionen haben sie halt diese Logen gegründet, was halt so ein bisschen gegen die ganze Idee von dieser militärischen Organisation spricht und auch so ein bisschen gegen so die imperialen Richtlinien ist, also ein bisschen sehr, und das fanden auch einige weniger gut als andere, aber da haben sich dann halt immer Legionäre getroffen und ausgetauscht, und über diese Losen hat dann halt auch Good Guy Erebus halt es über lange Zeit geschafft, die halt alle durch und durch zu versauen.
Ja, also dadurch hat es irgendwie bei allen Legionen, glaube ich, versucht, aber bei der Hälfte aller der Legion hat das gut Früchte getragen, weil Erebus halt ein sehr manipulatives Wesen ist, aber dazu wird euch Santa später noch mehr erklären.
Good Guy Erebus.
Weiß ich nicht so ganz. Also naja. Ich will mir da noch...
Findest du?
Man munkelt noch.
Andere Meinung.
Ich hab da eher gemischte Gefühle, aber also dazu kommt
ein anderes. Ich spiele Rap Bears und ich finde Erebus ist ein Kackboon, aber... Niemand mag Erebus.
Das kann man so unterschreiben. Naja, gut, der hat ja was geleistet, also nennen wir.
Naja, ja. Da könnte ich jetzt noch andere Beispiele aus der Geschichte nennen, die was geleistet haben, aber das muss ja nicht positiv sein.
Nee, sag ich auch nicht,
dass das positiv ist. Hi, my name ist Gettino und ich habe was geleistet mit der Costa Concordia.
Mhm. Nein, hoch auf die Schiffe. Naja, gut. die Hälfte Astartes Legion ist ja quasi in. Oder. Ungnade kann man nicht sagen, die haben sich auch geheim, also insgeheim auf Horus Seite geschlagen. Wobei ja erst nicht alle.
Nö, das ging total unterschiedlich.
Ja. Nee, also ich meine jetzt nicht alle, die heute als Verräterlegionen bekannt sind.
Das stimmt.
Die waren ja nicht so von wegen so, von Anfang an halt.
Einige aus der Not heraus, andere wirklich aus Trotz, aber.
Bei manchen kann man es echt verstehen, wieso von wegen so, oh geil, wir haben jetzt gerade den Publikumsjoker gezogen. Ich denke da irgendwie an Nightlord zum Beispiel oder so. Also kann man so, glaube ich, so sagen, von wegen so, das ist unsere Möglichkeit, nicht die Jacke voll zu kriegen.
Ja, das ist halt tatsächlich auch viel Verbitterung dann, ne? Man denkt ja. Sich so, ja, aber wir würden jetzt einmal bei den ganzen Verräterlegionen ein bisschen auf die Gründe eingehen, warum die sozusagen sich vom Licht des Imperators abgewandt haben. Und als Vorwort dazu, falls ihr euch noch erinnert, in unserer Unification Wars Folge, die Einigungskriege, hatten wir unseren lieben Gast, den Dennis, da, und der hat uns freundlicherweise mal kurz so einen kleinen Vergleich zwischen Thunder Warriors und Astartes zukommen lassen, und deswegen lassen wir ihn doch jetzt mal kurz zu Wort kommen.
Mir ist der Gedanke gekommen, dass der große Unterschied zwischen Thunder Warriors und Space Marines in ihrer mentalen Ausrichtung liegt. Thunder Warriors werden immer wieder beschrieben als wilde Krieger, die sich in eine Art Berserkerwut hineinsteigern und im Rahmen ihres militärischen Schaffens immer wieder zu schlimmsten Gräueltaten fähig sind. Und das aus einer Leidenschaft heraus. Wohingegen Space Marines auch ähnliche Gräueltaten begehen. Also es kommt natürlich auch zu Massakern, aber aufgrund der Hypnoindoktrination nicht aus einer Leidenschaft heraus, wie bei den Thunder Warriors, sondern aufgrund von stumpfem und blindem Pflichtbewusstsein. Die Liebe zum Imperator ist den Thunder Warriors genauso inhärent wie den Space Marines, aber die mentale Stabilität ist bei weitem nicht dieselbe. Das haben wir ja in genügend Erzählungen gelesen. Und das liegt meiner Meinung nach letztendlich darin begründet, dass die Thunder Warriors mit dem kompletten Spektrum der menschlichen Emotionswelt, wie zum Beispiel Verzweiflung, an der viele von denen halt auch brechen, überfordert sind und mental wie körperlich an den Schrecken, denen sie immer wieder begegnen müssen, aufgrund der Tatsache, dass im Gedanken, in der Gedankenwelt der Thunder Warriors für die Thunder Warriors nach dem großen Einigungsfeldzug oder den Feldzügen eine Zukunft besteht. Und aufgrund dieser Zukunft im Hintergrund werden zur Verbesserung der späteren Situation Verbrechen begangen. Aus einer Leidenschaft für sich selbst und für die Seinen, wie zum Beispiel besagte Plünderungen, aber auch dieses mentale Zusammenbrechen, weil man es einfach nicht erträgt. Und was könnte später sein, wenn das alles vorbei ist und einen die gesehenen Bilder immer und immer und immer wieder einholen? Das haben die Space Marines nicht. Space Marines sind ja aufgrund ihrer Hypnoindoktrination darauf ausgelegt, für den Imperator zu sterben. Es gibt nichts Größeres im Leben eines Space Marines, als selbiges Leben im Dienst für den Imperator geben zu dürfen. Das ist im Endeffekt die große Grausamkeit des Plans des Imperators. Für die einen gibt es keine Zukunft, da das Leben und die Haltbarkeitszeit des Thunder Warriors extrem begrenzt ist, aber diese in dem Glauben gelassen werden, es gäbe eine Zukunft. Und aufgrund dieser sind die ja diese effektive Waffe, die sie sind, die sich willens überall reinschmeißen. Und auf der anderen Seite hast du die Space Marines, die wiederum wissen, dass sie keine Zukunft haben, sondern nur ein Leben im Dienst des Imperators. Und der krönende Abschluss dieses Lebens ist es, den Tod für den Imperator zu finden, die dann aber hunderte, wenn nicht gar tausende Jahre alt werden und seit nunmehr 10.000 Jahren versuchen, die Galaxis für den Imperator zurückzuerobern.
Ja, ey, vielen Dank, Dennis, dass du das nochmal gemacht hast. Mega, voll cool. Und du sagst, das Größte für den Space Marine ist es, für den Imperator zu sterben. Naja, das haben dann am Ende 9 von den 18 Legionen ein bisschen anders gesehen. Und wieso und weshalb die sich vom Imperator abgewandt haben, da gehen wir jetzt ein. Und darauf gehen wir jetzt ein. Wir gehen hier nicht ein. Das machen wir später.
Ich gehe nicht ein bei der Hitze.
Darauf gehen wir jetzt ein. So, und den Start macht Nils bzw. Grabowski mit den Thousand Suns.
Ja, die Söhne Prosperos haben ja von Anfang an schon wirklich so den, also die Karte gezogen, die man gar nicht ziehen möchte eigentlich. Die wurden ja schon von Anfang an sehr, sehr stark belächelt. Als es dann zu dem Konzil von Nicaea gekommen ist, wo es einfach nur darum ging, Psioniker im Zaum zu halten, beziehungsweise die Psioniker des Imperiums, der Menschheit zu reglementieren, kann man das so sagen? Das geht, glaube ich, ne?
Ja, das hast du gerade gemacht. Das
haben wir auch alles schon besprochen.
Ja, ja, eben. Ne? Das ist halt so der Grund gewesen. Kann man schon verstehen, dass sie darüber leicht erbost gewesen sind und sich deshalb dann auf die Seite der Verräter gestellt haben. Anfangs war das ja einfach nur so aus der Not heraus, wir wehren uns jetzt mal gegen diese. Gegen unsere Brüder müssen wir uns jetzt wehren oder wir sterben, eins von beiden.
Ja, das ist entweder oder.
Entweder oder, ja, und hinterher.
Ja, genau. Ist dann, also der Fall von Prospero war dann ja am Ende ausschlaggebend, ja. Weil die hatten ja einfach keinen Ausweg, ne? Also entweder.
Die sollen ja alle geopfert werden.
Genau. Entweder totale Auslöschung oder wir kämpfen halt auf Horus Seite. Die nächste Legion machen die Wordbearers von Santa.
Das Wichtigste bei den Wordbearers ist halt Monarchia. Also darauf mit den. Viel hat, das war so das, der erste Punkt, wo es halt wirklich um Häresie ging. Und zwar Monarchia war halt die Stadt der Wordbearers, die perfekte Stadt von ihnen da. Und irgendwann hat halt der Imperator einen Rappel gekriegt und meinte halt, so, dieses ganze Religiöse funktioniert so gar nicht.
Da muss ich eine Sache kurz einwerfen. Ich bin gerade dabei, der erste Ketzer, der erste Ketzer zu hören. Ich finde diese Szenerie so wunderbar, wo die halt, auf Monarch, also in Monarchia sind und sich, oder auf Monarchia, in Monarchia.
In Monarchia
sind. In Monarchia sind, genau. Und sich verantworten müssen, sag ich mal. Ja. Und ich weiß nicht wer. Das ist Lorga, glaube ich, direkt, der den Sigeliden einfach zum Rückhand mit so einer. Mit so einer Respektschelle einfach aus den Latschen kloppt. Super, ja, aber ich hab gelacht, ich habe richtig, es war mega gut. Entschuldigung für die Unterbrechung.
Na, alles gut.
Das musste gesagt werden, das war nicht richtig.
Ich dachte mir gerade eins direkt, aber das ist halt so der entscheidende Punkt, was ist nicht nur, dass er die von den Vampirers als perfekt für das Imperium erdachte Stadt, als der Prototyp, wie eine imperiale Stadt sein sollte, niedergemacht wird und wirklich nur ja weggebrannt wird, sondern halt so auch das ganze Wesen der Legion in Frage gestellt wird und alles, was sie bis dahin gerissen haben. Und allein, vielleicht kennt jemand die Death of Hope Kurzfilme auf YouTube.
Ja, schon mal
gesehen. Allein so der Satz, den der eine Wordbearer dann nach 60 Jahren sagt, erase Monarchia to the ground. Dass das halt immer noch festhält. Und das war so der Punkt für die Wordbearers, wo sie halt gemerkt haben, dass sie in der Zukunft des Imperiums keine Zukunft haben. Und über sie dann halt auch die also dann halt mit sehr viel Geduld alle anderen zu sich ins Dunkle gezogen haben.
Es ist halt ein mega einschneidendes Erlebnis. Ne? Ja, die müssen total. Ja quasi nach diesem oder zu diesem Zeitpunkt alles nochmal auf Null setzen, beziehungsweise nochmal komplett zurücklatschen und alle Welten nochmal auf links krempeln, um ihren Schaden in Anführungszeichen wieder zu reinigen.
Und so 60 Jahre halt auch gut Kind spielen und mitmachen, aber ja, halt ja. Allein der Satz von Sarin, das war Zitat, das war der Moment, wo wir merken, Gott war echt, aber er hasste uns.
Mhm. Ja, und dazu muss man halt sagen, dass die Wordbearers quasi den Stein ins Rollen gebracht haben, dass alle Legionen am Ende von den Verräterlegionen den Imperator verraten. Also die haben die Heresie gesät. Ohne Wordbearers kein korrumpierter Horus.
Ja.
Und das ging halt alles auf Monarchia los.
Bad Parenting at its finest.
Ja.
Bad Parenting ist ein ganz geiler... da komme ich direkt zu World Eaters. Würde ich sagen, weil ich glaube nicht, dass Angron der geilste, er ist nicht der beste, der liebevollste Vater, muss man so sagen.
Großer Gott, er ist Vater! Himmel, Arsch und Hirn!
Genau. Nee, mit dem ging's dann halt auch los, als dann der Rat von Terra, wie wir eben ja schon leicht raushören konnten, dass ja sehr, sehr viele Astartes und auch die, und auch manche, so manche Primarchen, not so amused waren, dass ein Rat, der aus Menschen, aus einfachen Menschen besteht, so viel Macht hat über diese Halbgötter in Anführungszeichen, so sage ich mal. Ne? Und World Eaters, was fällt mir dazu ein? Da fällt mir natürlich schlechter Nägel dazu ein. Das hatten wir ja auch schon mal angesprochen, das Thema. Sehr, sehr interessant. Definitiv diese Implantate, die dich einfach so richtig pisst machen, beziehungsweise dafür halt belohnen, einfach, wenn du richtig...
die dir halt einfach wehtun, solange du nicht pisst
genau, bist. Genau, sagen wir so, ne? Und die wurden halt vom Rat zu Terra verboten, Rat von Terra verboten. Und gut.
Angon dachte ich, fucking dude.
Es ist halt so, ihr könnt geloben und hier wird verschoben. Also wir machen das trotzdem weiter, Freunde. Ne? Und das war so das Ding der World Eaters.
Und halt auch, was man erwähnen sollte, dass halt Angron dem Imperator halt auch nie verziehen hat, dass ihm vor der entscheidenden Schlacht auf Heimatwehr von Angron, Wortfindungsstörung, Gladiator-Aufstand,
ja,
das ihm da vorher weggeholt hat im Entscheidung. Das hat ihn halt auch nie
verwundet. Seine Kameraden hat untergehen lassen. Das haben wir, glaube ich, in der
Status-Folge
haben wir das, glaube ich, erklärt.
Der war halt permanent pissed.
Ne? Ja, und dann sollten ihm auch noch die Schlechternägel verboten werden.
Genau. Alter, dann sogar noch das. Der hat ja quasi nichts mehr gehabt. Nee. Und er fand ja einfach nur alle scheiße. Den Imperator fand er scheiße. Er fand jeden scheiße.
Ja.
Zumindest also den Imperator und Rose. Ich glaube nicht, der war einfach nur so... Zweckmäßig, glaube ich, war das unser Ding, ne?
Hat Angron eigentlich immer gepullt oder hat er auch so ruhige Momente, wo er dachte, ach, ich glaube, ich trinke es doch.
Angron ist wie Assi Andreas von RTL 2, das haben wir doch schon
gesehen. Also, es gibt so ein YouTube-Video irgendwie, normale Lebenssituationen in aggressiv machen. Einfach aggressiv aus dem Bett aufstehen oder aggressiv die Kellertreppe runtergehen. So stelle ich mir Angron vor, immer auf 180.
Wenn Angron von der Arbeit nach Hause kommt, dann macht er alles, was er zu Hause macht, so wie zum Beispiel... In der Küche Schränke und Schubladen auf, um sich noch einen Kaffee zu machen. Das macht er alles mit dem Hammer.
Ja, und Zähne putzen auch. Kommen wir zur Death Guard, lieber Santa.
Genau, die Death Guard. Die waren für sich sehr enttäuscht vom Rückzug des Imperators. Und was man halt auch zumindest so zwischen den Zeilen liest im Eisenhorn-Roman, dass die als Legion ein sehr, sehr, sehr großes Problem hatten zwischen den Legionären von Barbarus, also von der Heimatwelt.
Eisenstein, nicht Eisenhorn.
Ach, Eisenhorn, Eisenstein, irgendwas mit Eisen. Eisenstein, dass die Legion immer sehr geteilt wurde, sehr gesplittet war zwischen den Legionären, die von Barbarus kamen, also von der Heimatwelt, und denen, die halt immer noch als Terraner reingekommen sind. Also es gab gerade bei der Refkan immer so eine gewisse Abneigung gegenüber Terra, zumindest habe ich das immer so rein interpretiert. So gerade Persönlichkeiten wie Typhon, der dann später Typhus wurde, der hat ja wirklich kein gutes Haar irgendwelchen Leuten gelassen, die ursprünglich Terraner waren oder ursprünglich Dusk Raiders waren.
Ja, der wurde ja auch, also Typhon persönlich wurde ja auch relativ gezielt von Erebus manipuliert, um dann diesen den Keim der Häresie weiter in die Legion zu tragen. Ne?
Also das war eine der Legionen, die wo halt wirklich die ganze Legion schnell gefallen ist. Also nicht einfach nur über den Primarchen das so reingetragen wurde, sondern wo wirklich jeder, der verraten hat, dann wirklich aus von sich heraus Bock drauf hatte zu verraten oder das Imperium zu verlassen.
Ja, crazy. kommen wir zu den crazy. Sons of Horus. Wie gesagt, das sind die ehemaligen Luna Wolves, Horus Legion. Und nun ja, Horus Fall, da folgen schon mal ziemlich viele mit. Wenn Horus sagt, wir kämpfen jetzt gegen den Imperator, sagen die meisten schon mal, jo, machen wir. Und der Rat von Terra hat es besonders in der sehr militärischen und sehr von sich und ihrem Kriegsherrn überzeugten Legion der Sons of Horus für viel Unmut gesorgt und hat da auch, wenn gefragt wurde, für wen würdest du denn eher die Befehle befolgen, dem Rat von Terra oder Horus, war die Antwort ziemlich einfach und ja, liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass es seine Legion war.
Ja, in der Kürze liegt die Würze, ne? Ein Wort ist besser auszusprechen als als drei. Nee.
Doch.
Es ist aber auch eine ganz einfache Frage, wenn jemand aus der Legion von Horus dir gegenübersteht und fragt, auf wen hörst du eher? Auf Horus oder auf den Rat von Terra, der 8 Millionen Lichtjahre weit weg ist? Und naja, also der mit dem Bolt in der Hand, der gerade vor mir steht, auf den höre ich ganz krass. Ja, ganz krass höre ich auf den.
Ja, definitiv. So, dann kommen wir zu den Iron Warriors und das erzählt euch Grabowski.
Ja, auf die sollte man vielleicht auch ein bisschen hören. Zumindest die Leute oder die Menschen, die auf Olympia leben, auf der Heimatwelt von lebten, von den Iron Warriors. Weil, nun ja, also gerade die waren ziemlich pisst über den Rat von Terra, die Entwicklung, die es halt gab. Und zu allem Übel fand eine Rebellion statt kurz vor der Schlacht von Istvaan 3. Und zwar eine Rebellion auf Olympia, auf der Heimatwelt der Iron Warriors. Und das konnten die ja gar nicht auf sich sitzen lassen. Das konnten die einfach nicht mit sich vereinbaren. Das war wie so ein, weiß ich nicht, Leberhaken ohne Ankündigung.
Ja.
Also das ist einfach, das hat halt gar nicht funktioniert und daraus resultierte dann, dass sie Olympia den Erdboden gleich gemacht haben. Also es war nur noch nackter Fels Begriffe wie Völkermord und Co. sind gefallen.
Es hat kühl berechnet.
Aber sowas von. Also
die rebellieren, wir machen sie weg. Anderen.
Ja. Und was tut man natürlich, wenn man sowas getan hat, man fällt in Ungnade, aber sowas von. Also, das ist ja einfach mal, du hast eine ganze Welt weggeschlachtet, sag ich mal, und
aber die richtigen waren dabei.
Ja, gut. Aber da ist natürlich auch der weitere Weg dann auch natürlich ganz klar so, von wegen Horus. Klar,
ist ja dabei. Klar, also, aber es ist halt, so denkt halt Peturabo, oder so dachte Peturabo und so denkt halt Iron Warriors, ist halt berechnet und das Ergebnis genommen.
Die Iron Warriors. Kommen wir zu der Alpha Legion, lieber Santa.
Alpha Legion. Die sind ein sehr spezieller Fall, weil die eigentlich ganz streng genommen verraten haben, um dabei treu zu bleiben. Also das ist dieses Ding mit der Kabale, dass sie halt immer noch so, also im Verrat ist das ihr Dienst für die Menschheit. Die sind sehr speziell und sehr, sehr eigen, aber die hatten ihre Gründe.
Total. Die haben halt von der Kabale zwei Optionen für die Zukunft gezeigt bekommen, je nachdem, auf welche Seite sie sich stellen, und haben sich dann für die kurz- und schmerzlos Seite entschieden, weil das wohl auch im Sinne des Imperators sein würde. Dass sie am Ende damit nicht so ganz erfolgreich waren, ist eine andere Geschichte, aber Ja.
Dein Gedanke war halt so in der Wahl zwischen Pest und Cholera, anstatt irgendwie für Cholera, weil Durchfall kriegt man nochmal weg.
Ja, aber die haben auch trotzdem sie auf der Seite Horus gekämpft haben, auch ständig Horus Streitkräfte sabotiert.
Ja, klar.
Also das war schon ein krasser Haufen verwegener kleiner Schurken.
Sind auch also sehr eigenbrötlerisch unterwegs innerhalb der Heresie. Also,
ja, und auch danach.
Also eigentlich und da eigentlich auch davor. Ja. Also,
immer schon.
Können nicht so gut mit anderen.
Zwielichtige Gestalten. Kommen wir zu den Nightlords. Ja, die standen, als es mit der Horus Heresy losging und Horus Verrat sich quasi insgeheim schon mal offenbarte und die das Angebot bekommen haben, ob sie sich nicht auf die Seite des Kriegsherrn schlagen wollen würden, standen sie kurz davor, zur Rechenschaft gezogen zu werden für ihre Kriegsführung. Und das ist im Roman Pharos, da gibt es so einen Dialog zwischen Conrad Curse und Sanguinius. Da geht's darum, warum er den Imperator verraten hat. Und da sagt er halt auch, ja, wir waren kurz davor, zur Rechenschaft gezogen zu werden für einfach unsere Art der Kriegsführung. Aber ganz ehrlich, die war erfolgreich und so wurden wir erschaffen. Was hat denn der Typ für ein Problem? Und dementsprechend fiel denen die Wahl nicht wirklich schwer. Also wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Scharfrichter und Verrat und in deren Augen Freiheit, nimmst du natürlich eher die Freiheit und kannst einfach so weiter agieren, wie du denkst und machst halt deine kleinen Mini-Imperien draus, ne? Kommen wir zu den Emperor's Children.
Genau, die Emperor's Children. Bei denen ist es ein bisschen vielschichtiger. Also das Ding der Emperor's Children war halt immer mehr noch perfekter zu sein. Und irgendwann bist du natürlich physikalisch an irgendwelchen Grenzen angekommen, wo es nicht mehr weitergeht. Und das war so ein Punkt, wo dann ein Typ namens Fabius Beil und sein Kumpel Fabius Gallus angefangen haben, mit Xenos Organ und Xenos DNA in den eigenen Genstring rumzufuhrwerken. Das war schon mal so ein Fall, der unangenehm war und auch nicht so gut ankam bei vielen in der Legion.
War am Anfang aber auch freiwillig, ne? Also
ja, klar,
freiwillig. Fulham hat das erlaubt, aber wer das nicht wollte, konnte auch.
Wurde halt auch notiert, wer es nicht wollte. Dann hat auch so, haben die immer relativ viel mit, im Gegensatz zu anderen Legionen, mit den Zivilisten in der Kreuzzugsflotte agiert, vor allem mit sehr vielen Künstlern, die dann irgendwann alle einen Hau gekriegt haben. Und so der entscheidendste Punkt dürfte wohl gewesen sein, dass er einfach Fulcrum so ein kaputtes Dämonenschwert gefunden hat in der Bukake-Höhle von irgendwelchen Aliens. Und das halt einfach mitgenommen hat und dann halt komplett die Fassung verloren hat. Also so, wenn du mir den Roman liest, wie halt so alle kontinuierlich mental abbauen. Ja. Also, das ist nicht so ein Punkt der Legion zum Fallen gebracht, sondern da waren so viele Baustellen, wo sie Scheiße gebaut haben.
Einer der ereignisreichsten Romane der ganzen Reihe, muss man dazu sagen.
Es ist halt
sehr grafisch hart. Und ich sag mal, die Dämonenklinge hat Fulgrims Urteilsvermögen dezent eingeschränkt.
Hätte es mal lieber dagelassen, wo es gefunden hat. Aber es ist halt auch so, okay, ich hab mir die Waffe.
Oh, der Donnerdildo von Pirat.
ich hab das Schwert, das so mein Lieblingsbruder Pharos Manus für mich gemacht hat, und ich hab diese sprechende Bukake-Klinge. Ich nehme die sprechende Bukake-Klinge.
Ja, und die ganzen Dudes, also die mit ihm auf der Planetenoberfläche und besonders in dieser riesigen Fickhöhle da waren, das waren Space Marines, aber auch Memoratoren. Die wurden halt durch dieses Erlebnis, weil das auch so geil stimulierend war, süchtig nach immer extremeren Emotionen und ja.
Sie sind dann alle nass geworden. Die haben dann irgendwie so Opern geschrieben, wo sie dann irgendwie alle die Haut von den Knochen gerissen haben. Und es, Leute haben Bilder gemalt aus Blut und anderen Körperflüssigkeiten.
Scheiße.
Ja.
Viel Scheiße auch. Braun war da eine sehr dominante Farbe offensichtlich.
Ja. Die haben alle halt komplett die Fassung verloren. Sie haben es gut gemeint und wollten perfekter werden und sind halt komplett durchgeknallt.
Ja, und dann gab es natürlich auch noch das Mechanikum. Und da haben sich auch relativ viele auf die Seite von Horus geschlagen und auch sehr perfide, lange, lange vorm Öffentlichwerden seines Verrats. Ganz vorne mit dran Kelbor Hall, der schon bei der Landung des Imperators bzw. des Omnissiahs das schon alles eher skeptisch gesehen hat mit diesem, wir verehren ihn jetzt mal sofort als unseren Messias, und von vornherein immer schon weiter forschen wollte, als der Imperator es ihm gestattet hatte. Kommen wir zu den imperialen Streitkräften.
Ah, eine sehr gute. Ja, imperiale Streitkräfte. Sehr prekäres Thema bei denen, weil es sind natürlich nicht logischerweise nicht alle pro Imperium gewesen. Da ja auch sehr viele, also gerade die imperiale Flotte, dass da sehr viele Teile mit verschiedenen Astartes-Legionen zusammengearbeitet haben. Und da der Weg natürlich dann sehr logisch und sehr kurz dahin gewesen ist, zu sagen, okay, wir rebellieren jetzt mal nicht gegen Horus, weil immerhin sind wir so die Kernmannschaft auf seiner Flotte. So
er bezahlt uns, ja.
Genau, er bezahlt uns. Und deswegen machen wir es natürlich, weil wir den Kriegsherren gegenüber extrem loyal sind. Oder, dass sie zum Beispiel gesagt haben, oh scheiße, wenn wir jetzt sagen, nee, Alter, wir sind pro Imperator, werden wir ausradiert. Deswegen, um der eigenen Vernichtung zu entfliehen, lassen wir das und sagen natürlich, okay, jetzt gerade ist es ein bisschen zweckdienlich, für Horus zu kämpfen. Machen wir das also.
Genauso wie, und die sind hier nicht aufgeführt, auch die Hälfte der Titanenlegion an die Verräter gefallen ist. Soll man auch noch erwähnen, das ist kein zu vernachlässigender Faktor. Also wenn jetzt alle Titanenlegionen noch pro Imperium oder pro Imperator gewesen wären, wäre es da was anderes gewesen.
Das stimmt. Und
die wurden aber ähnlich korrumpiert.
Man staut Wunder, was mit Warp-Magie alles so möglich ist, wenn du einen Titan hast.
Oh ja. Dann, als das mehr oder weniger im Vorfeld abgesteckt war, wer auf wessen Seite bleiben wird und wer halt irgendwie mit in das neue Imperium 2.0 wechseln würde, hat man sich eingefunden auf einem kleinen Planeten Istvan 3 im Istvan-System oder Istvaan, das wird mit 2a geschrieben, ich bin mir nämlich nicht sicher, wie man es ausspricht. Und da haben die das relativ clever gemacht, also da haben sie so die ersten Verräterlegionen getroffen und so eine Fake-Rebellion bekämpfen wollen oder unterdrücken wollen und haben halt alle die Streitkräfte innerhalb der Legion zusammengezogen, die definitiv pro Imperator sind. Also die ein Problem darstellen würden oder irgendwie in zukünftigen Situationen hinderlich sein würden und haben die auf die Oberfläche geschickt. Und während die halt auf der Oberfläche gegen die Aufsässigen gekämpft haben, wurden die halt einfach aus dem Orbit bombardiert mit dem Lebensfresser-Virus.
Ja, der Life-Eater-Virus. Genau, und so wurde sich den noch loyalen Kräften in den eigenen Legionen der Sons of Horus, World Eaters, Death Guard und Emperor's Children waren das, glaube ich,
auf dem Planeten. Ja, genau. Ne?
Den wurde sich dadurch entledigt.
Zumindest hat man es, also es sollte schneller gehen, also man hat es geschafft, es dauerte nur sehr lange, weil dank eines Typen namens Tavels haben die es relativ rechtzeitig noch irgendwie spitz gekriegt und es gab so einen riesen Kampf. Entkommen sind dann unter anderem nur sehr wenige, also ein Typ namens Garo und, oh Gott, wie hieß der nochmal von den Lunar Wolves, der alte?
Ja, weiß ich jetzt auch
nicht. Old Guy, Faithful, bla.
Ja, der ist auf jeden Fall, haben die so einen Terraner gehabt bei den Sons of Horus, der mit an Bord der Eisenstein war. Der ist auch mit entkommen. Und
der Rest,
Memoratoren, und das sind alles Leute, die später die Inquisition mitbegründet haben.
Genau, also der Rest wurde halt einen Kopf kürzer gemacht. Die Astartes und den Geflüchteten, das war Garo, das war einer von diesen Lunar Wolves und ich glaube.
Nee, Garo ist Death Guard.
Ja, plus dann noch der alte von den Lunar Wolves. Ja. Und ich war noch einer von den Children dabei. Tavitz hat es, glaube ich, nicht geschafft.
Tavitz hat es, glaube ich, nicht geschafft. Ist ja auch ganz gleich, war auf jeden Fall eine kleine
Gruppe. Auf jeden Fall, die haben dann unter Regide von Malkador die Knights Errant gegründet, das sind irgendwann die Grey Knights geworden sind.
Genau, also die
konnten Speerspitze so gegen alles, was Chaos
ist. Um ein Haar entkommen und konnten dann mit einem völlig ausblutenden Schiff sozusagen Dawn bei Terra warnen und die hatten dann am Ende noch so einen coolen Dämonenkampf auf Luna, also auf dem Mond. Flug der Eisenstein, einer der coolsten Horus Heresy Romane.
Dawn hat es auch sehr vernünftig aufgenommen.
Ja. Auf jeden Fall. Genau, und auf der Oberfläche von Istvan 3 haben sich halt die verbliebenen Kräfte mit Verräterkräften ordentlich eins auf die Mütze gehauen. Und da gibt's auch einen ziemlich coolen Showdown zwischen Abaddon und Loken. Und wenn ihr euch durch die Horus Heresy lest, werdet ihr Loken auch da nicht das letzte Mal sehen. Der taucht sogar noch bei Siege of Terror auf.
Und was halt an der Stelle cool ist, das ist halt der erste Punkt, wo wirklich Astartes gegen Astartes kämpfen.
Da fragt man die Space Wolves.
Ja, schon, aber halt so, dass man halt Zeuge ist.
Ach so, ja, ja, klar.
Und halt auch so einfach wie beschrieben, wenn wir dieses Live-Interviews kommen und du hörst Astartes in Panik schreien. Das Geräusch stelle ich mir halt einfach schlimm vor. Die Kakophonie aus panisch schreienden Astartes, die sonst keine Angst haben.
Ja, also dieser Live-Eater-Virus, das ist eine Art des Exterminators auf jeden Fall. Das ist, also erst wird die Planetenoberfläche mit Biowaffen bombardiert, der alles Organische auffrisst. Und danach, weil das ja noch nicht genug war, natürlich immer, wenn organisches Material stirbt, gast es aus, so. Hochbrennbare Fäulnisgase, weil einfach dieser Live-Eater-Virus beschleunigt einfach den Verrottungsprozess. Und dann muss man sich vorstellen, es werden erst diese Biowaffen abgeworfen, eine ganze Planetenoberfläche rottet weg und diese ganzen Fäulnisgase, die dadurch entstehen, werden danach mit Laserlanzen aus dem Orbit entzündet und so wird einmal die komplette Planetenoberfläche einmal schön abgeflammt.
So, das macht dich so tot, dass du als Abtreibung wiedergeboren wirst.
So, genau so. Das überlebst du halt. In dem Fall haben das dann einige überlebt, die sich in irgendwelchen Bunkern versteckt haben, unterirdisch, luftdicht abgeschlossen. Selbst eine Astartes-Rüstung schützt dich nicht vom Live-Eater-Virus, weil der findet durch die Lüftungsschlitze und durch die Schwachstellen an den Gelenken findet er einen Weg rein.
Selbst eine Dreadnought-Rüstung, selbst ein Sarkophagus hat er nicht geschützt. Also,
das schon richtig, halt richtig miese Waffe ist eine Art von Exterminatus. Genau, also ein Exterminatus beschreibt immer die Vernichtung oder Bereinigung einer kompletten Welt. Ja, und das war Istvan 3. Und weil es nicht so weit weg ist, hat Horus sich gedacht, machen wir doch mal auf Istvan 5 ein schönes Landungsfeldmassaker.
Das hieß halt damals noch nicht so.
Bis dahin war halt noch nicht die Heresy offenbart, bis Garro dann Dorn auf Luna sozusagen gewarnt hat. Und dann wurden Kräfte entsandt nach Istvan 5, wo sich Horus augenscheinlich verbarrikadiert hat, mit den Emperor's Children, den World Eaters und der Death Guard, richtig? Das waren alles schon offiziell
Verräter, noch nicht, oder? Nee, noch nicht. Zuerst wirklich nur die Sons of Horus, dann kamen, glaube ich, die Raven Guard und Salamanders. Oder wer ist da eingefallen?
Naja, aber da standen ja Emperor's Children schon auf deren Seite, weil das ja, wusste noch, auch Ferrus Manus schon, weil Fulgrim ihn doch überzeugen wollte, auch Verräter zu werden.
Ja, aber es war ja so, aber da war ja Ferrus Manus schon ziemlich tot.
Nee, das ist doch erst auf dem Schlachtfeld passiert.
Ja, aber das war so ein Zwischending, das war nicht das Landungsfeldmassaker.
Doch, das war schon das
Landungsfeldmassaker. Ich dachte,
es war eine, ich glaube, die Legion, die sich auf Istvan 3, die bereinigt wurden, die waren auch offiziell schon Verräter. Die waren meines Wissens schon, weil die wussten ja durch
Dass die halt so als Verstärkung dazu kommen sollten und die dann halt auch nochmal die Loyalen angegriffen haben.
Ja, aber das waren eigentlich Night Lords, Iron Warriors, das waren einfach die restlichen Legionen.
Ah, okay, dann unterscheidet sich das halt zwischen den verschiedenen Codex-Versionen und der Horus
Heresy. Möglicherweise. Ja, wie gesagt, also erste Welle waren Iron Hands, Salamanders und Raven Guard gegen Sons of Horus, Death Guard, Empress Children, World Eaters. Das steht halt auch so im Lexikanum. War halt ein ziemlich krasser Kampf, weil sich die Sons of Horus da ziemlich eingegraben haben und die haben sich aber gedacht, ey geil, wir lassen uns zurückfallen, wir haben ja noch in der zweiten Welle die Night Lords, Iron Warriors, die Alpha Legion und die Wordbearers, die dann sozusagen uns ablösen und den Kampf weitertragen, wird ja gar kein Problem, sag ich mal, mit 7 Legion gegen 4 sollte ja kein Ding sein, aber als sich dann Iron Hands, Salamanders und Raven Guard zurückgezogen haben, wieder, sag ich mal, zu ihrer Ausgangsposition, um sich ablösen zu lassen, wurden sie mit feuernden Waffen von Night Lords, Iron Warriors, Alpha Legion und Wordbearers begrüßt und dementsprechend ziemlich dezimiert.
Ziemlich ist gut. Ich glaube, es haben gefühlt irgendwie 3 Raven Guards
überlebt
oder sowas. Das war nicht viel. Ich glaube, 300 offiziell haben
es geschafft. Irgendwie sowas. Aber also, daraus haben sich zum Beispiel
auch die... Es war auf jeden Fall kein Freudensalut.
Nee, das stimmt wohl. Wie gesagt, die waren dann sozusagen... Von der einen Seite kamen die komplett ausgeruhten Kräfte, wo sie eigentlich gedacht haben, das wären ihre Verbündeten und haben sie voll in Feuer genommen. Und von hinten kamen die Sons of Horus mit Emperor's Children, World Eaters und Death Guard. Und dementsprechend sah es ziemlich finster aus.
Ganz harte Vibes zur Völkerschlacht bei Leipzig.
Ja.
Das ist dasselbe mit verschiedenen, das war so sehr viel Nationen, die da auf Napoleons und auf der...
Ja, war ich letztes Jahr erst beim Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Kann man sich sehr gut angucken. Und auch der Friedhof daneben ist sehr sehenswert.
Genau. Und da war es halt auch so, dass halt wirklich Verbände auf dem Schlachtfeld die Seite gewechselt haben oder dann erst gezeigt haben, dass sie schon längst die Seite gewechselt hatten und einfach sich umgedreht haben und in die andere Richtung geschossen haben.
Ja, also, ziemlich krass. Ja, und so gab es halt richtig auf den Sack und alle anderen loyalen Legionen konnten nicht rechtzeitig da sein, um da wirklich noch einzugreifen. Und das wurde bekannt als das Landungsfeldmassaker von Eastwall. Ich komme immer mit den beiden durcheinander. Fünf. Und da hat sich die Heresy quasi offenbart und dementsprechend begann der große Bruderkrieg. Das ist sozusagen der Startschuss.
Ja, auf dem Mars ging es dann natürlich noch weiter mit Kelbor Hal, der gegen den Imperator rebellierte, weil er war ja von Anfang an nicht so super überzeugt, wie Andi ihm ja schon mal ganz kurz erwähnt hat. Und letztendlich ist es dann so gewesen, dass die Imperial Fists allerdings noch sehr viel Kriegsgerät und Co. vom Mars sichern konnten und dass da nicht alles an die Verräterlegion gegangen ist oder in die Hände der Verräterlegion gefallen ist.
Ja, aber der Mars war kurzzeitig in Hand der Verräterlegion.
Komplett, ja. Ja, komplett. Das war auch eine harte Szene im Buch zu lesen, ja. wie die Imperial Fists halt nicht so die Bürger retten, sondern Equipment, ganz panisch Equipment und sonst nichts.
Ja, richtig.
Ja, die wissen ja auch wofür.
So. Ja, schon, das ist ja so. Boah, ja, Mann, also.
Es ist schon hart, aber das größere Übel ist ja.
Ja, kommen wir zu ein paar nennenswerten Ereignissen während des Großen Bruderkriegs. Bis wir dann zum Siege of Terror kommen, sollte man ein paar Sachen vielleicht vorher erwähnen.
Ja, das eine oder andere. Zum Beispiel das Imperium Secundus. Das beschreibt ja diese kurze Phase, in der Sanguinius ein Imperator oder den Platz eines Imperators eingenommen hat. Das war... Verdammt, jetzt muss ich einen abholen.
Boah, da kann ich dir nicht helfen.
Wann das war?
Ja,
das spielt ja keine so große Rolle. Erebus hat ja so diesen krassen Warpsturm kreiert.
Genau, den Runestorm, der bekannt geworden ist. Und das hat dazu geführt, dass das Ultramar, der Bereich Ultramar komplett abgeschnitten war von Terra, also ja, auf kommunikativer Ebene. Und es konnte auch keinerlei Schiffe oder so konnten diesen Sektor ja auch nicht verlassen.
Nee, und auch nicht kommunizieren vor allen Dingen.
Genau.
Dementsprechend dachten die Leute in Ultramar, der Imperator sei tot, weil das Astronomikon erloschen ist.
Genau, und daraufhin, und daraufhin haben wir die nächsten oder die engsten Berater von Gilliman ihm geraten, den Platz des Imperators einzunehmen. Das wollte er jetzt natürlich nicht machen, in seinem Heimatsystem, auf seiner Heimatwelt, weil das vielleicht falsche Signale aussenden könnte. Waren ja, glaube ich, seine Beweggründe.
Ja, und dann hat er ja Sanguinius kurzerhand quasi gegen seinen Willen zum Imperator ernannt.
Mit Lionel Johnson zusammen.
Was aber irgendwie von jedem die erste Wahl gewesen wäre.
Klar, aber...
Ja, definitiv. Ja.
Goldgeil Sanguinius, alle lieben ihn. Ja, wirklich.
Was ich super fand, zwischen Gilliman und Lionel Johnson... Beide den jeweils anderen nicht auf den Thron sehen wollten, weil die sich nicht ganz so
überhaupt
vertraut
nicht
haben.
Überhaupt nicht.
Und
kein
Stück. Ja, die beste Wahl, ja, Sanguinius, der Goldene.
Ja. Und da gibt es ganz coole Szenarios in diesem ganzen Ding. Ich stelle nachher noch eins vor: Pharos, was sich ja auch aufs SOTA abspielt. Später auch die Heimatwelt der Skeeth of the Emperor. Spricht man so aus, oder? Sense auf Englisch? Möglich.
Steve, ja.
Ja. Also ein Planet, der immer mal wiederkommt, das stelle ich nachher noch vor, aber in diesem ganzen Imperium Secundus ging halt so ein bisschen der Punk ab und alleine mit der Denke, okay, unser Imperator ist tot, was sich denen noch relativ spät offenbart hat, dass das noch gar nicht so der Fall war. Das ist auf jeden Fall erwähnenswert, da spielt sich ein ziemlich langer Bereich in der Romanreihe der Horus Heresy auch drinne ab. Okay. Ja, und dann gab es halt noch krass viele kleine Geplänkel, aber dafür liest man am besten die Horus Heresy-Reihe, also pickt sich bestens seine Favorite Legions irgendwie raus. Und die Shattered Legion-Romane kann ich sehr empfehlen, das macht richtig Bock. Also das sind so Leute, die quasi für keine Seite kämpfen, nur noch für das, was sie selber als sinnvoll ansehen. Das ist ziemlich nice, die dann ihre Insignien sozusagen in Schwarztünchen und ja, auf eigene Faust sich durchschlagen. Viele Iron Warriors, Iron Hands dabei, durch den Tod ihres Primarchen ziemlich verbittert. Coole Geschichte. Aber wie gesagt, ich habe das am Anfang auch so gemacht. Ich habe mir Sachen rausgepickt, wo ich irgendwie die Protagonisten cool fand und habe dementsprechend anfangs relativ querbeet gelesen und jetzt vor 4-5 Jahren erst angefangen, sag ich mal, die Reihe gezielt von Anfang an durchzulesen. Ja, aber da gibt's viel, viel Input. Also auch Magnus eine coole Rolle, weil er anfangs sehr neutral war und Verrätern und Loyalisten sozusagen mit Rat und Tat zur Seite stand und solche Dinge. Also sind viele so kleine Snippets, die echt viel, viel Spaß machen. Aber wir wollen das ja, wie gesagt, heute nur so ein Rahmenmodell erstellen und deswegen kommen wir auch direkt zur Siege of Terror, wo auch gerade die Romanreihe gestartet ist quasi, ich glaube vor 2 Jahren. Ist das schon so lange her?
Ja, nee, vor 3 Jahren, glaube ich.
Vor 3 Jahren.
Oh Gott.
Vor 2-3 Jahren, das sind jetzt 6 Bände draußen, glaube ich.
Ja, und wie gesagt, das geht halt um den Krieg im Sol-System und letztendlich dann die Belagerung von Terra und das Ende der Horus Heresy. Ja, die wüten halt ziemlich krass durchs ganze Sol-System, also durch unser Sonnensystem. Das ist auch im ersten Roman von der ganzen Reihe richtig krass. Der ganze Roman ist echt lesenswert, weil du die ganze Zeit so richtige Showdown-Feelings hast von Anfang bis Ende. Es ist echt nice. Man trifft viele alte Bekannte, sag ich mal wieder. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Ja, gipfeln tut das Ganze auf der Vengeful Spirit. Und wie der Imperator stellt sich quasi mit seinen Söhnen Dorn und Sanguinius Horus entgegen. Sanguinius wird erschlagen, das schon mal so vorweg gespoilert.
Denen alle lieben, das ist so dumm.
Das wird aber vor allen Dingen auch in den Romanen vorher schon ständig erwähnt, dass er immer diese Vision hat, wie er tot zu den Füßen von dem vom Chaos korrumpierten Horus liegt. Und ja, und letztendlich erschlägt der Imperator Horus. Und er schlägt ihn nicht einfach nur, sondern er vernichtet ihn. Also er zerstört sogar seine Seele. Es gibt kein Echo im Warp mehr von Horus. Der ist komplett. Es gibt keine Überbleibsel mehr. So, das ist immer noch wichtig zu sagen, weil normalerweise kommt ja jede Seele, die getötet wird, in den Warp. So.
Genau, das wird auch noch wichtig für zu verstehen, warum Abaddon dann später so handelt, wie Abaddon handeln würde.
Genau, und du hast ja zum diese Perpetuals, oder wie die heißen, also das Primarchen, da wird ja gemunkelt, dass jeder so ist wie Vulkan, dass sie immer wieder geboren werden können. Und der Imperator ist sowas ja sowieso. Das ist natürlich dann beschissen, wenn du keine Seele mehr im Warp hast, kann das dir auch nicht mehr passieren, selbst wenn du eigentlich dazu in der Lage gewesen wärst.
Tja, Horus wurde gezünschert.
Ja, und der Imperator wurde aber dabei so schwer verletzt, dass er nur noch überleben konnte, indem er in den goldenen Thron eingebettet wird. Er hätte auch einfach sterben können und würde dann wiedergeboren werden, wollte er aber nicht, weil in dem Moment, wo er, sag ich mal, nicht mehr den goldenen Thron bedient hat, hätte die Menschheit A, kein Leuchtfeuer mehr im Warp und B, wurde bei Magnus' kleiner Aktion, den Imperator zu warnen, ja ziemlich viel zerstört unterhalb des imperialen Palasts und dementsprechend strömten Dämonenhorden permanent in den imperialen Palast ein und der Einzige, der das eindämmen kann, ist der Imperator, während er auf Ewigkeit auf dem goldenen Thron sitzt.
Ja. Well done, Tomato Fact Up.
Zwei Gründe, warum Magnus ein Idiot ist und warum der Imperator immer noch auf dem goldenen Thron sitzt. Ja, in dem Moment, wo Horus stirbt, fliehen die Verräterlegionen nach und nach aus dem Sol-System, die meisten in den Warp. Zu erwähnen ist, dass die erste Legion, die abhaut, auch tatsächlich die Sons of Horus sind, was auch später immer noch zum Thema wird, weil quasi die anderen Legionen sich zum Teil sehr im Stich gelassen gefühlt haben, weil einfach, sag ich mal, so die Hauptstreitmacht und der Schirmherr, was so Legionen angeht, oh, unser Chef ist tot, sofort abhaut. Was natürlich jetzt auch
ein bisschen absolutes
böses Blut gestreut hat.
Todesmodigkeit, ne?
Ja, und so endet der große Bruderkrieg. Das Imperium liegt in Schutt und Asche. Haufen Leute sind tot, die echt wichtig waren. Und ja, und so endet unsere ganze Geschichte um die Horus Heresy quasi.
Innerhalb von 7 Jahren, ne?
Innerhalb von 7 Jahren, genau. Da ging richtig der Punk ab. Und genau, ey, wenn ihr da mehr einsteigen wollt, wir machen bestimmt irgendwann noch Folgen, wo wir auf einzelne Dinge mehr eingehen, auf die Legion mehr eingehen.
Definitiv.
Aber jetzt sollten wir das dabei belassen, weil so reißen wir einfach das Rahmengestell ab und sind erstmal cool damit. Und jetzt kommen wir drei Hosts nochmal mit unseren Favorite-Ereignissen und Charakteren der Horus Heresy-Reihe. Und den Anfang macht der liebe Santa. Danach kommt Grabowski und ich mache den Abschluss.
Genau, also mein Favorite-Ereignis ist The Betray of Kalf oder der Angriff von auf Kalf von den Red Bearers. Das fand ich ganz interessant und das hat mich immer fasziniert, weil das war halt so die, was ich vorhin schon angerissen oder angeteasert oder foreshadowed habe mit der Zerstörung von Monarchie, das war halt, wurde exekutiert von den Ultramarines, die das kaputt gemacht haben. Und es gab immer so Reibereien zwischen den beiden Legionen, weil sie sich sehr, sehr ähnlich sind, was halt so, ich finde, Imperator-Guy-Feeling angeht. Und das war halt so nach 60 Jahren so die Rache der Red Bearers an den Ultramarines, dass sie halt deren Welten überfallen und wirklich geschliffen haben. Und Betrayal of Kalf, das war sehr, sehr hart. Das ist eine sehr, sehr wichtige Welt gewesen oder ist es immer noch. Also die waren nicht so erfolgreich, die Red Bearers. Das war eine Fabrikwelt für, also das war eine Werft, glaube ich, eine Werftwelt. War wohl auch ein relatives Juwel und das haben sie ziemlich zerhackt, zerstört, zerschossen, gepanzert, geplündert, die Erde mit Salz gedarbt, also haben da ziemlich gewütet und auf ihrem Rückzug irgendwie noch die mit bösem Metall die Sonne vergiftet oder wie wir das, giftigen Metall.
Ja, genau, also, irgendwas haben die mit der Sonne
gemacht. Die haben die Sonne halt so,
die
haben die Sonne halt so umgestellt, dass die Sonne so dermaßen giftig strahlt, dass du auf Kalf nur noch unterirdisch leben kannst. Also die haben wirklich gewütet und das fand ich halt...
Well done.
Dass du halt nach 60 Jahren immer noch so diesen Groll in den Hegs und man hat sich schon 500 Mal gesehen, seitdessen, seit Monarchia ja, und grüßt sich freundlich auf dem Gang im Schulhof. So, aber man hat immer noch nicht überwunden oder vergeben, was da passiert ist, geschweige denn, dass man es vergessen hat. Das fand ich cool. So, dass man halt so lange auf so eine Rache hinarbeitet und sie danach voll ausschöpft. Ja. Und mein Lieblingscharakter, oder was heißt Lieblingscharakter, aber zumindest überhaupt kein Lieblingscharakter, aber den man erwähnen sollte, ist Erebus, weil...
Da haben KIZ einen Song drüber gemacht, Hurensohn.
Ja, weil ohne den hätte es die Heresie nicht gegeben. Also dann wären wir, glaube ich, die Aphelisten trotzdem abgeschmiert, aber der Rest halt nicht. Und ich finde es halt so faszinierend, dass so ein Typ, ein ganz normaler Schützearsch von Space Marine, es schafft, die Hälfte aller Legionen und Primarchen so um den Finger zu wickeln und über eigenes Ego stolpern zu lassen.
Ja, bei ihm gab es halt immer Snacks.
Ich wollte sagen, nur gewusst, vielleicht hat der auch irgendwie vielleicht war auch in der Abendschule, hat so einen Hypnose-Lehrgang gemacht.
Oder er, hat,
so.
Er hat halt einen Augenaufschlag.
Ja, der ist dann abends immer mit den ersten Captains schön Akropolis-Platte essen gegangen und dann...
ich glaube es auch, das eine oder Fläschchen so, Uso.
Da ein paar Uso dazu und dann ging das.
Discus ja. Duso hat Uso für Zuso.
So ein lauer Sommerabend auf Kalf oder so. Nice.
Aber ja, es wird ja so beschrieben, dass du auf Kolchis hast ja sehr viel religiöse Strömung gehabt und Kofferum war ja auch irgendwie Anhänger von den dunklen Göttern und Erebus auch. Aber Kofferum hat sich, glaube ich, auch damit arrangiert, dass halt einfach insgeheim von sich warte irgendwie in dein Kämmerchen bei Räucherstäbchen an die dunkle Götter wendet und Erebus war halt sehr viel fleißiger. Nennen wir es fleißiger.
Ambitionierter.
Ja, sehr viel ambitionierter. Das ist normaler Space Marine. Also es ist kein Primarch, es ist kein er ist nicht wie ein Imperator und trotzdem schafft das, die Hälfte des Imperiums so ins Verderben zu reiten. Deswegen finde ich auch den Namen Horus Heresy ist so ein bisschen, ja, stimmt, ist aber nicht die ganze Wahrheit. Eigentlich sollte man es, die Epoche des Erebus bitch-slappt die ganze Galaxis oder fuck die ganze Galaxis ab. Epoche.
Ja, ist schon beachtlich. Also Erebus ist auf jeden Fall ein Charakter, den man
hassen
lernt. Den man auch viel lesen kann und da auf jeden Fall eine Empfehlung, da mehr drauf einzusteigen, wenn man Bock auf solche
so, selbst Aussprache als Webbearer Spieler mag man Erebus nicht und es ist so genugtuend zu lesen, wie halt Khan so die Scheiße aus ihm rausprügelt an einer Stelle.
Ja, aber das ist auch wieder in dem Roman beschrieben wird. Er ist halt einfach ein unsympathisches Arschloch.
Und er ist nicht mal Erebus, selbst den Namen hat er geklaut.
Krass, ey.
Echt? Ja, das war...
In welchem Roman kommt das vor?
Oh, ich weiß nicht, irgendein Wordplay-Roman. Der ist halt auf Keuches aufgewachsen und es wurde von seinem Eltern so gerade...
Ah, nein, doch.
Nimm dir doch mal ein Beispiel an Erebus, wie gut Erebus halt irgendwie ist und dann, okay, dann werde ich halt Erebus und bringe Erebus um.
Ich wollte gerade sagen, das zeigt da ja schon mal, was er für ein mieser Wichser ist.
Der ja, also, ist so hart. Das zeigt sich halt ganz oft in den Astartes, dass sie sogar, bevor sie Astartes wurden, diese Charakterzüge wirken sich halt hart darauf aus, wie sie später als Astartes sind. Den,
ja, klar.
Das haben ja die Nightlords das Problem, dass halt, wenn du nur, sag ich mal, Leute in deine Legion rekrutierst, die schon im Kindes- und Jugendalter Vergewaltiger und Mörder waren, dann brauchst du dich nicht wundern, so, ne?
Das mach ich. Ich gebe dir mal eine Rüstung, eine dicke Knarre, das wird schon. Ja,
das wird dich bestimmt bessern. Ja, aber Erebus, ja, cooler Charakter, sehr hassenswert, aber sehr facettenreich auf jeden Fall.
Und halt ohne den hätte es halt die ganze Heresie nicht gegeben. Selbst ohne den wären nicht mal die, wenn sogar die Thousand Suns wären immer noch loyal ohne Erebus. Die hätten ja keinen Grund gehabt mit diesem Skype-Ding, dass sie verkackt haben.
Stimmt.
Die einzigen, die weggeschmiert werden, wären halt die Alpha Legion.
Und die Nightlords wären wahrscheinlich zur Rechenschaft gezogen worden. Die World Eaters früher oder später wahrscheinlich auch.
Ja.
Aber die Nightlords garantiert, weil ich denke da so an Sachen wie Häutungsgruben, eins meiner Lieblingsworte.
Ich glaube, die Häutungsgruben waren noch ganz in Ordnung.
Ja, aber einfach
so. Das ist auch im Roman Pharos sehr krass beschrieben,
was die sie kommen beim Imperium, wir sind die Guten. Das sind übrigens unsere Häutungsgruben.
Was sie da auf dem Marktplatz.
Ja, wir sind die Guten.
Auf Sota, auf Pharopolis heißt, glaube ich, die Stadt bei dem Pharos. Sehr einfallsreich und auf dem Marktplatz, da machen die, es wird beschrieben als eine sehr plumpe Darstellung der Hölle.
Eine sehr plumpe Darstellung. Wie war das nochmal mit dem Haus, was Jack gebaut hat?
Ja, The House that Jack built.
Ja, ja.
Sehr schöner Film. Sowas. Filmempfehlung der Woche, besonders ja, für dich, Alex.
Einfach Nightlaw, so, okay, wir haben Häutungsgruben, aber wir malen uns jetzt einen Totenkopf auf dem Hemd, dann haben die Leute Angst vor uns.
Buh, ja, ja. Ich meine, Gespenst ist auch erst richtig gruselig, wenn es halt eine Kette zum Rasseln hat. Also ich verstehe das Problem nicht.
Naja, vielleicht ist der Kinderknochen im Keller, aber...
Gut, aber so viel zu Erebus. Kommen wir mal zum lieben Herrn Grabowski und der Schlacht um Pfahl.
Die Schlacht um Pfahl oder auch bei Pfahl, die Schlacht bei Pfahl.
Das ist wirklich bei
Pfahl. Wie ich finde, ziemlich cool, weil... als es auf Terra richtig zur Sache ging, oder wo es halt ja, sich stark angebahnt hat, dass es da ordentlich zur Sache geht, hat Rogel Dorn ja, das Oberkommando der imperialen Streitkräfte hatte der inne und hat natürlich alle verfügbaren Kräfte, beziehungsweise ich glaube alle Kräfte nach Terra beordert, um da dann noch ja, das Schlimmste abzuwenden. Und auf dem Weg nach Terra sind seine eigenen Imperial Fists durch einen Warpsturm im Pfahlsystem gelandet und hatten da so ein doch recht interessantes Aufeinandertreffen mit den Iron Warriors, wo es dann doch dann sehr stark geknallt hat.
Also, Knöchel knacken.
Ja, also das war halt schon nicht ohne und eine sehr, sehr interessante Story, sollte man sich mal durchlesen, sehr, sehr schön beschrieben im Lexikarum, also recht ausführlich. Kann man sie dann schon mal geben, um das nur jetzt mal ganz kurz zu
halten. Man hat auch immer die zwei Legionen, die sie immer so am meisten gemocht haben.
Genau, das ist so ein geiles Feature noch mit dabei. Dass das gerade die aufeinandertreffen und in so einer Umgebung, die halt komplett entvölkert war, also bereits entvölkert gewesen ist, so von wegen. Ah, okay, wir treffen uns also um 12 vorm Saloon hier, Showdown und so,
weißt kein du? Treten.
Wo ich so, oh, verdammt, niemand ist auf der Straße, was ist da los? Und es geht halt dann halt richtig zur Sache. Ne? Also lest euch das gerne mal durch, ausführlich. Das ist wirklich mega interessant, wie ich finde. Was auch ganz geil ist, also das war meine Schlacht oder wäre meine Schlacht. Den Charakter, den ich mir erwählt habe, das ist kein wirklicher Charakter, das ist ein... Gebäudekomplex, eine Forschungsstation. Da geht es nämlich um Dark Glass. Und Dark Glass ist es ist eine Forschungsstation, die ich glaube, es war 50 Jahre vor dem Ausbruch des Bruderkriegs auch noch sich noch im Bau befand. Wann das genau losging, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich leider nicht, wann der Bau startete. Auf jeden Fall ging es einfach kurz und knapp darum, dass quasi da so ein goldener Thron 2.0 oder 1.2 errichtet wurde.
Ich glaube, der war nicht ganz so mächtig wie der goldene Thron.
Nee, nicht ganz so mächtig, aber er hatte denselben Sinn und Zweck auf jeden Fall. Ne? Also der sollte oder einen ähnlichen Sinn und Zweck. Der sollte halt ein Warpod oder Warp-Reisen ermöglichen, aber ohne die Hilfe von Navigatoren. Dass also jetzt nicht jeder Hans am Franz, natürlich jetzt nicht, aber dass man keine Navigatoren brauchte, um durch den Warp zu reisen. Also sichere Passagen, die geöffnet werden, ohne den dreieugigen Mufti irgendwo in seinem Schiff zu haben oder so. Das haben natürlich sehr viele, oder das haben natürlich einige Navigatorenhäuser äußerst nervös gemacht und da gab es auch das eine oder andere Stressgespräch. Sagen wir es mal so. Ursprünglich war auch geplant, dass in dieser Forschungsstation Darkglass, dass auf dem Kontrollthron, so wurde es glaube ich beschrieben, dass da ein Primarch eingesetzt wird, der diese Kräfte kanalisieren kann, also steuern kann, dass sich wirklich ein Tor öffnet, eine Passage öffnet, eine sichere wohlgemerkt, die man vernünftig bereisen kann. Und da waren zum Beispiel Conrad Curse in der Überlegung oder Magnus, der Rote.
Naja, also das ist, du schaffst ja damit einen Zugang zum Netz der 1000 Tore. Das genau. Gehörte ja mit zu dem geheimen Projekt des Imperators, was Magnus verkackt
genau.
hat.
Genau.
Danke nochmal an der Stelle an Magnus.
Gibt es auch coolen Roman drüber. Definitiv. Wie die White Scars das Ding dann am Ende
halbwegs
wegschmeißen.
Ja, halbwegs verkacken. Die geraten aneinander, glaube ich, mit den Nightlords, glaube ich. Death Guard Nightlords, irgendwie so.
Nee, ich glaube, Nightlords sind es nicht. Ich glaube, es sind die
Death Guard. Emperor's Children. Ja, Death Guard und Emperor's Children, genau. Und zum Schluss kriegst noch irgendeinen Sturmseher, den Namen habe ich auch nicht auf dem Zettel, aber irgendeinen Sturmseher hin, also
Namen sind ja auch
Schallung. Stormy McStormface.
Maß sich das an, genau, diesen Thron zu bedienen, damit die White Scars flüchten können, weil natürlich die gute Jacke voll kriegen. Und er schafft es natürlich nicht, stirbt bei dem Versuch, aber er hat so eine kleine Passage öffnen können, wo so manche White Scars der Death Guard und dem Emperor's Children entfliehen können. Allerdings auch führt dazu, dass ein paar Angreifer hinterher flüchten können, also mitflüchten können. Ne? Auch extrem geiles Thema, was wir, glaube ich, nochmal ausführlich beleuchten werden, irgendwann.
Ja, jetzt ist halt der Punkt gekommen, wo ich vor Ende der Folge den Grabowski machen muss und gehen muss, weil er der Erste war, der das machen musste, aber ich arbeite in Schichtarbeit und ich muss in bis, ja, 6 Stunden, 15 Minuten spätestens aufstehen, um wieder zu funktionieren. Deswegen ghost ich mich so ein bisschen raus. Sorry.
Irgendwer ist immer der Erste, denk an Erebus.
Ich bin für meine Songwünsche heute nicht voll verantwortlich.
Tschüss, Santa.
Tschüssing.
Ja, und dann machen wir einfach ohne Santa weiter. Traurig, traurig. Und zwar gehe ich erstmal mit meinem ausgewählten Event und da nehme ich den Pharos. Der Pharos ist ein Arcana-Xenos-Technologie-Leuchtfeuer, Schrägstrich-Teleporter, Schrägstrich-Kommunikationsgerät. Der Pharos befindet sich auf SOTA im Ultramar-Sektor, beziehungsweise im Imperium Secundus. Und da gibt es auch den tollen Roman Pharos drüber. Und das wird wahrscheinlich, sie reden immer von Xenos-Technologie, aber wenn man sich eins und eins zusammenreimt mit dem ganzen schwarzen Gestein und so und dass der den Warp durchbricht etc. pp., tippe ich mal ganz stark auf Necron-Tür-Technologie. Den erobern quasi, oder der befindet sich halt auf einem Planeten von den Ultramarines und die Ultramarines schaffen es später mit Hilfe von einem loyal gebliebenen Iron Warrior Tech-Priester, Tech-Adepten, wie heißen die bei denen? Tech-Marine, genau.
Tech-Marines,
ja. Tech-Marine, diesen Pharos halbwegs zu benutzen. Also seine ganzen Geheimnisse entschlüsseln sie halt nicht, aber sie schaffen es sozusagen dadurch, dass sie kein Astronomikon mehr sehen, ein zweites Astronomikon immer gezielt zu einem Ort quasi im Ultramar-System zu senden. Sie nehmen zum Beispiel dann McCrack einfach gezielt immer in dieses Leuchtfeuer, damit alle Schiffe sich daran orientieren können. Und so schafft es zum Beispiel auch Lionel Johnson nach den Vorkommnissen im Tramars-Sektor nach Ultramar und all solche Dinge. Und in diesem Roman Pharos geht es halt darum, dass die Nightlords da ankommen, ziemlich hinterhältlich und diesen Planeten infiltrieren und dann eine Großoffensive starten und diesen Pharos einnehmen wollen. Fetter Krieg, nicht der beste Roman der Reihe, ich sag mal, aber auch nicht der schlechteste, aber Guy Haley ist schon gewöhnungsbedürftiger Autor. Der schreibt zwar sehr, sag ich mal, flüssig und so salopp, also es lässt sich gut lesen, aber manchmal hat man das Gefühl, es wird alles ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Ja, muss man selber lesen, kann ich schlecht beschreiben, woran es liegt, aber besonders, weil die Nightlords da oft nicht so geil wegkommen. Also da schaffen es irgendwie 2000 Imperial Fists und Ultramarines gegen 25.000 Nightlords auszuhalten und die Nightlords fallen halt zu Hunderten, so ein bisschen Imperial Guard-Style.
Es wird dem halt null gerecht, finde ich. Die werden einfach wie letzten Zirkus-Clowns da so hingestellt, die Nightlords jetzt, finde ich. Und also, aus der Erzählung raus, das ist ein bisschen...
Ja, ist halt schade, weil das sind halt auch Astartes und ich finde es immer dumm, nur weil man denn da den Bösewicht-Stempel aufdrückt, die dann da agieren zu lassen, wie irgendwie die Wache von Bowser bei Super Mario Brothers. So.
Wollte gerade sagen, das wird ja viel mehr Sinn machen. Also, was heißt viel mehr Sinn machen, aber das ist ja, es wird denen ihrem eigenen Wesen, der Nightlords jetzt ja null gerecht, weil wenn man von denen was so hört, so dieses hinterlistige, verschlagene, ich ramm dir ein Messer in die Kehle, bevor du Heide Witzker sagen kannst, also eigentlich sollte das irgendwie andersrum aussehen. Also,
ja, also diese, ne? Das ist immer teils, teils. Also zum Beispiel die Interaktion zwischen den Nightlords Legionären sind halt ziemlich cool. Und auch was die Nightlords da so veranstalten auf SOTA, also auf dem Planeten, auf dem der Pharos steht, ist halt ziemlich abgefuckt und ziemlich geil. Also das bockt. Aber halt so diese Kämpfe zwischen denen und den Ultramarines, da fragt man sich echt so, ob die, also die Nightlords wirken so ein bisschen, als wären sie keine Astartes, ne? Die fallen da immer massenweise und bei den Ultramarines kippen zwei Leute um, so. Das ist, ja, das nervt mich so ein bisschen, aber trotzdem cooler Roman und vor allen Dingen werden die Nightlords da auch viel beleuchtet, vor allen Dingen, wie gesagt, diese Interaktion zwischen den einzelnen Legionären, wie die einfach sich gegenseitig alle komplett hassen und einfach irgendwie jeder da selbst der Nächste, sich selbst der Nächste ist und hinter der einen Intrige verbirgt sich schon die nächste. Das ist schon cool. Naja, auf jeden Fall am Ende verarscht dann sozusagen dieser Tech Marine von den Iron Warriors die Nightlords, die das Ding erobert haben und überlädt den Pharos, killt damit ziemlich viele Nightlords auch, leider sich selbst auch und lässt den Pharos nochmal einmal richtig krass aufleuchten, wodurch auch ganz viele Schiffe dann doch dahin finden und die Ultramarines quasi dann siegreich aus der ganzen Nummer rausgehen und auch Robot Gillyman nach SOTA findet dann letztendlich doch noch und ganz tolle, großes Ehrenbegräbnis für diesen Tech Marine gibt's am Ende und blabliblub. Auf jeden Fall, was aber viel, viel wichtiger ist und einfach das Coolste in diesem ganzen Buch, es gibt so eine Art Nachwort, so ein Nachspiel. Das sind, glaube ich, 4 Seiten oder 2 Seiten. Wo einfach darauf hingewiesen wird, dass durch dieses letzte große Aufleuchten des Pharos die Tyranniden aus einer fernen Galaxie in quasi die Galaxis gelockt werden, in der sich Warhammer 40.000 abspielt. Und die brauchen dann halt 10.000 Jahre, bis sie ankommen. Aber diese Aktion von den Nightlords lockt quasi die Tyranniden, den großen Verschlinger, in unser bekanntes Warhammer 40.000 Universum und das ist, finde ich, eine Erwähnung wert und ein ziemlich cooles Event, was einfach mal so nebenbei in der Horus Heresy stattfindet.
Vor allem nebenbei, das ist ja wirklich Wahnsinn. Also das ist ja genau das, was irgendwie alles und jeden kaputt macht am Ende, glaube ich.
Ja, ich denke auch. Also wenn man jetzt mal die Uhr weiterdreht und sagt, wir machen mal Warhammer 60.000, Warhammer 70.000 oder vielleicht auch schon Warhammer 50.000, kann ich mir gut vorstellen, dass die Tyranniden am Ende die Siegreichen sind in der ganzen Nummer. Weil die ja einfach nur konsumieren. Die sind ja nicht wirklich böse. Die machen ja einfach nur das, wozu sie in der Lage sind. Und da könnte man auch wieder denken, okay, vielleicht ist der Pharos ja doch keine Necron-Technik, sondern vielleicht von den Alten und das war so geplant. Und die Tyranniden werden als Biowaffe der Alten eingesetzt. So als letzter Strohhalm.
Als Notaus.
Ja, und genau so, als Notaus, um alles zu resetten. So, genau, aber das ist quasi auch schon ein kleiner Hinweis auf unsere nächste Folge und da besprechen wir nämlich die Tyranniden, weil wir vielleicht auch mal wieder ein bisschen weg müssen von Menschen und Space Marines und genau, deswegen ist unsere Folge 10 auch eine Tyranniden-Folge. So, dann habe ich noch einen Favorite Character aus der ganzen Horus Heresy-Reihe. Und ich habe lange, lange überlegt, ob ich vielleicht Sevatarion nehme, den First Captain der Night Lords. Ziemlich cooler Typ und besonders hier Krähenprinz. Die Kurzgeschichte ist mega geil. Geiler Typ. Bin ich aber wieder von ab, weil ich wollte keine Astartes nehmen. Ich hatte überlegt, ob ich Sigismund nehme, weil ich besonders, was mit dem nach der Horus Heresy passiert, mega interessant finde. Habe ich dann aber auch nicht gemacht. Und stattdessen habe ich Iota genommen. Das ist eine Kulexos-Assassine aus dem Nemesis-Roman. Auch schon auf Spotify übrigens draußen. Kann man sich anhören. Sehr, sehr lesenswert. Echt cooler Horus Heresy-Roman.
Ja, mega weil cool.
Es, halt, es geht um ein Kill-Team, was Horus umbringen soll. Also ein Kill-Team aus jedem Assassinenhaus eine Assassine quasi. Und ja, ich fand Iota mega interessant, weil da wird, ich wusste vorher immer nicht viel über Kulexos und es war auch so eher meine letzte Wahl, wenn es um Assassinen ging, weil ich mich mit dem ganzen Anti-Psyker-Ding nicht so wirklich auseinandergesetzt habe. Keine Ahnung warum, das weiß ich nicht, vielleicht waren die anderen Modelle einfach in meinen Augen cooler. Aber da habe ich das erste Mal mich mehr mit Kulexos befasst und das sind halt so Assassinen, Assassinentempel, die darauf gezielt sind, Psioniker auszuschalten. Und ja, Iota kann man am besten beschreiben mit Soziopathin aus dem Reagenzglas. Die hat halt nicht wirklich menschliche Charakterzüge. Also die ist einfach aalglatt und hat aber so eine gewisse Neugier und versucht Emotionen zu verstehen und imitiert quasi Menschen. Also das ist relativ niedlich, weil sie agiert, ist halt der übelst krasse Killer, agiert aber, sag ich mal, in Gesprächen mit den anderen Assassinen wie ein kleines Kind. Das ist halt ziemlich ziemlich nice. Dann hat sie noch ein unfehlbares Gedächtnis, erinnert sich an jedes ihrer Opfer.
Das, also vielleicht liegt jetzt gerade falsch, aber das war doch so, wenn sie in dem Roman auf jeden Fall ein Opfer, eines ihrer Opfer getötet hat, die Identität angenommen hat.
Nee, das ist die Kalidus.
Ah, okay, siehst du, ja, guck, das. Aber auch sehr geil.
Ja. Die Kulexos sind die Psyker-Killer.
Ja, nee, das war gerade gut, aber was hast du denn angebracht? Gerade okay, ja, aber ja. Auch echt cool.
Auf jeden Fall Iota, cooler Charakter. Nemesis auf jeden Fall hören und lesenswert. Und wie gesagt, hören, wie geil, gibt's hier auf Spotify. Richtig guter Roman, macht richtig, richtig viel, viel Spaß. Genau, und damit sind wir eigentlich auch mit unserer Horus Heresy-Folge durch. Die Vollnerds sind wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht, dass wir auf das nicht rundum beleuchtet haben, aber wie gesagt, dafür gibt's ja die Romanreihe und wir werden das bestimmt irgendwann nochmal das ein oder andere Mal aufgreifen.
Ja, wir brauchen ja auch noch ein bisschen Stoff für weitere Episoden.
Ist so.
Also,
ne? Genau, und wir wollen ja auch nicht, dass diese Episode hier irgendwie 10 Stunden geht. Dementsprechend ist das, glaube ich, so für alle am angenehmsten.
Ja, ist auch gerade Donnerstag, wo wir aufnehmen, also morgen ja. Wieder alle zum Malochen raus, ne? Also
schwierig.
Schwierig, genau.
Ja, und wie gesagt, ich wollte jetzt mit diesem Pharos so ein bisschen die Brücke schlagen zu den Tyranniden, mit dem wir uns in der nächsten Folge beschäftigen. Und da haben wir vielleicht noch die ein oder andere Überraschung. Das ist ja unsere 10. Folge, ein kleines Jubiläum. Es gibt Podcasts, die schon vorher abbrechen. das wird auch unsere Mallorca-Folge. Santa, das weiß er jetzt nicht, aber er lädt uns alle ein in seine Finca. Und
noch ist er ganz ganz unschuldig, er weiß noch gar nichts, aber er wird sich sehr freuen, wird er zumindest sagen hinterher.
Auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt zu unserer Playlist, oder? Grabowski, was hat die Katze uns denn heute vor die Tür gelegt?
Was die Katze heute vor die Tür gelegt hat? Die hat uns heute Sodom vor die Tür gelegt, und zwar Friendly Fire. Das, ich habe es heute Morgen gehört und dachte mir, okay, der Song, der passt ja wie Arsch auf Eimer, also zum Bruderkrieg.
Total.
Bruder gegen Bruder.
Sodom eher eine geile Band. Ich habe von Disfear 1000 Reasons.
Geil.
Weil es einfach 1000 Gründe gibt, warum man den Imperator verraten kann.
Und sollte.
First of all, er ist ein Lügner. Ja, was nehmen wir denn für Santa jetzt? Also das
ich wollte gerade sagen, kommen wir zu Santa. Oh, er ist weg. Was heißt das? Verdammt. Wir sind dran.
Hat mich ja total überrumpelt, dass er jetzt früher gehen musste. Nils, hast du eine Idee?
Wie gemein darf das denn? Wie lustig darf es denn sein?
Ja, ich weiß nicht, ob es bei Spotify gibt, aber ich sag mal, mit dem Erlöschen des Astronomicon im Imperium Secundus, wo bist du mein Sonnenlicht von der Gruppe Tekker?
Ach du Scheiße. Oh Gott.
Wenn es das gibt, schmeißen wir es rein.
Wenn es das gibt, ja. Alter, das ist. Das ist...
Das ist so eine richtige olle Kamelle. Die Älteren von euch werden sich noch dran erinnern, als es noch so tolle Sendungen wie TV Total gab.
Stimmt, darüber sind die ja bekannt geworden, ja, ne? Ja. Also mit ihrem komischen Handy-Video, was sie mit dem 3210 aufgenommen haben oder was weiß ich, nee, keine Ahnung. Aber, Alter, ja, oh Gott, echt böse. Also wenn es das nicht gibt, dann brauchen wir natürlich eine Alternative.
Ja, dann das reichen wir nach, bevor wir jetzt hier lange rumstammen.
Ja, das reichen wir nach. Versehen wir diese Stelle mit 3 Punkten.
Genau. Und dann machen wir jetzt, damit wir einen guten Schnitt machen können. Santa hat sich den Song ausgesucht. So. ich hatte vorhin von der Akropolis-Platte gesprochen. Das ist natürlich ein kleiner Hinweis auf einen befreundeten Podcast, sage ich mal, alltagsphilosophische Weisheiten und wo sie zu hören sind. Grüße gehen raus an Tom und Danny. Ihr macht einen ganz hörenswerten, tollen Podcast. Kann ich euch nur empfehlen, mal reinzuhören. Und da ist auch die große Akropolis-Platte das ein oder andere Mal Thema. fühlt euch in so eine alte Akropolis-Platte eingewickelt oder in so ein
serviert, drauf serviert.
Fühlt euch als so eine alte, um Olli Schulz zu zitieren oder ihm einfach mal eins seiner Redewendungen zu klauen, fühlt euch einfach mal auf so einer Akropolis-Platte eingebettet und so entlassen wir euch in diese doch recht schwüle Hamburger Sommernacht.
Das kann man so sagen. Also um es mit Sanders Worten zu sagen, benutzt ein Kondom.
Ganz genau.